Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach der gestrigen Grundsatzeinigung im Tarifkonflikt des Lufthansa-Bodenpersonals haben Konzern und Gewerkschaft nun Details bekannt gegeben. Verdi sprach von bis zu 18% mehr Geld für die Beschäftigten. Die Lufthansa bezifferte die durchschnittliche Steigerung mit 12,5%. Vorausgegangen war ein Schlichtungsverfahren. Verdi hatte in den vergangenen Monaten wiederholt zu Warnstreiks mit massiven Auswirkungen auf den Flugbetrieb aufgerufen.
Erleichterung bei den Passagieren am Frankfurter Flughafen. Gerade noch rechtzeitig vor Ostern haben sich das Bodenpersonal der Lufthansa und der Konzern auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Und so sieht er aus. Die mehr als 20.000 Mitarbeiter am Boden bekommen laut Lufthansa durchschnittlich rund 12,5% mehr Geld in zwei Stufen. Außerdem werden 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie gezahlt. Die Laufzeit mindestens 24 Monate. Damit konnte die Gewerkschaft Verdi ihre Hauptforderungen durchsetzen. Vor allem Beschäftigte, die wenig verdienen, bekommen laut Verdi in Zukunft deutlich mehr Geld. Jetzt müssen nur noch die Mitglieder zustimmen.
Wir gehen davon aus, dass das Ergebnis mit einer hohen Annahmequote bestätigt wird. Und dann gibt es in den nächsten 2 Jahren von uns keine Streiks am Lufthansa-Boden zum Vergütungstarifvertrag.
Die Lufthansa hat wiederum erreicht, dass der neue Tarifvertrag mit 2 Jahren deutlich länger gilt als von Verdi gewünscht.
Es ist auch für uns wirtschaftlich eine Herausforderung. Ja, freuen uns über die vereinbarten Gehaltserhöhungen, aber wir müssen auch damit umgehen. Wir haben erhebliche Investitionen vor uns in treibstoffärmere Flugzeuge, in neue Sitze, digitale Produkte.
Auf die Lufthansa werden wohl noch mehr Herausforderungen zukommen. Denn mit der Einigung beim Bodenpersonal sind die Tarifkonflikte im Konzern noch nicht vorbei. Erst vor rund 2 Wochen hatte zum Beispiel das Kabinenpersonal die Arbeit niedergelegt. Trotzdem gibt es für die streikgeplagten Passagiere jetzt Grund zur Hoffnung.
Dieser Durchbruch, der könnte jetzt auch ein positives Signal auf andere Gewerkschaften haben. Denn die Lufthansa hat im Moment mehrere Baustellen. Da gibt es zum Beispiel auch noch einen nicht gelösten Tarifkonflikt mit den Flugbegleitern. Und es droht weiterhin auch Ärger vom Ferienflieger, Discover Airlines. Also da könnte ich mir vorstellen, dass es dort jetzt rascher auch zu Ergebnissen kommt.
Unabhängig von der Lufthansa hatte zuletzt auch das Sicherheitspersonal an mehreren deutschen Flughäfen gestreikt. Auch dieser Konflikt ist noch offen. Aber über die Feiertage soll es hier keine Arbeitskämpfe geben. Für Passagiere bedeutet das, der Osterurlaub kann wohl kommen.
Für Ärztinnen und Ärzte an Unikliniken gibt es jetzt ebenfalls einen Tarifabschluss. Die Vereinbarung mit den Arbeitgebern sehe eine Gehaltserhöhung von 10% vor, teilte die Ärztegewerkschaft Marburger Bund mit. Zudem werde die wöchentliche Arbeitszeit von 42 auf 40 Stunden reduziert, ohne Gehaltseinbußen. In dem Tarifkonflikt an den bundesweit 23 Unikliniken hatte es wiederholt Warnstreiks gegeben. In Deutschland ist die Zahl der Arbeitslosen im März leicht gesunken. Allerdings war die sogenannte Frühjahrsbelebung durch Menschen, die im Herbst ihren Saisonjob verloren haben und im Frühjahr wieder eingestellt wurden, geringer als üblich. Insgesamt waren 2.769.000 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind 45.000 weniger als im Vormonat, aber 176.000 mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Quote sank auf 6%. Unternehmen, Gewerkschaften und Wirtschaftswissenschaftler diskutieren wieder verstärkt über die 35-Stunden-Woche. Anlass ist die Tarifeinigung bei der Bahn. Dort hat die Lokführergewerkschaft GDL eine solche Regelarbeitszeit in Schichtdiensten durchgesetzt. In Teilen der Metallbranche gilt die 35-Stunden-Woche schon länger. In der Diskussion, inwieweit die Regelungen Vorbild sein können, gehen die Meinungen auseinander.
Weniger Arbeit, mehr Freizeit und das bei gleichem Gehalt? Nach dem Tarifabschluss der Gewerkschaft der Lokomotivführer mit der Bahn läuft die Debatte um eine 35-Stunden-Woche auch in anderen Branchen. Zumal der Fachkräftemangel Arbeitgeber und Gewerkschaften dazu bringt, neue Arbeitszeitmodelle zu diskutieren, um etwa attraktiver für Bewerber zu werden. Die 35-Stunden-Woche hält der ehemalige Inhaber des Textilunternehmens Trigema für ein völlig falsches Signal.
Die Politik muss dafür sorgen, dass in einer schwierigen Zeit, wo wir Arbeitskräftemangel haben, nicht auch noch diskutiert wird, dass man die arbeiten, die Arbeitszeit noch verkürzt.
Befürworter der Arbeitszeitverkürzung verweisen auf die Umsetzung der 35-Stunden-Woche in Teilen der Metall- und Elektroindustrie. Dort gilt sie schon seit 1996. Diese Entwicklung könne man aber nicht einfach auf alle Branchen übertragen, betonen Experten.
Der Vergleich mit der Einführung der 35-Stunden-Woche in der westdeutschen Metall- und Elektroindustrie hinkt insofern, weil die Produktivitätszuwächse der damaligen Zeit größer waren. Das heißt, Arbeitszeitverkürzungen müssen sich wie Einkommensverbesserungen aus den Produktivitätsfortschritten herausrechnen.
Viel Potenzial für mehr Produktivität sieht er nicht, allenfalls in einzelnen Branchen. Schon jetzt wird in Deutschland weniger gearbeitet als anderswo in der EU. Teilzeitstellen mit eingerechnet, führt Griechenland mit durchschnittlich 41 Stunden die Liste der geleisteten Wochenarbeitszeit an, gefolgt von Bulgarien und Polen. Deutschland liegt mit 34,7 Stunden am unteren Ende, nur in Dänemark und den Niederlanden wird noch weniger gearbeitet. Rechnet man alle 27 EU-Länder zusammen, liegt die durchschnittliche Arbeitszeit mit Voll- und Teilzeitstellen bei 37 Stunden. Experten diskutieren flexible Modelle ohne vollen Lohnausgleich als möglichen Kompromiss. In Burlading bei Trigema will man Mitarbeiter künftig freiwillig länger als die üblichen 40 Wochenstunden arbeiten lassen und dafür besser bezahlen.
Ampelkoalition und Union wollen das Bundesverfassungsgericht besser vor Einflussnahme durch extremistische Parteien schützen. Das Bundesjustizministerium legte dazu jetzt einen Vorschlag vor. Darüber soll nach Ostern zwischen Ampel und Union verhandelt werden. Ziel ist es, bestimmte Regularien für das Bundesverfassungsgericht im Grundgesetz zu verankern und dadurch besser abzusichern. Grundgesetzänderungen bedürfen im Bundestag einer Zweidrittelmehrheit.
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Es hat sich über die Jahre als unabhängiger Hüter des Grundgesetzes bewährt. Viele Kilometer entfernt in Berlin wird derzeit darum gerungen, dass das auch so bleibt. Treiber hinter der Debatte ist die Erfahrung der vergangenen Jahre etwa in Polen, wo die vorherige Regierung versucht hatte, das Verfassungsgericht als unabhängiges Kontrollorgan auszuschalten. Um dem zuvorzukommen, sollen bestimmte Regeln ins Grundgesetz aufgenommen werden. Dafür muss neben den Ampelparteien auch die Union zustimmen, die zwischenzeitlich die Gespräche darüber abgebrochen hatte, sich dann aber doch wieder offen zeigte. Der Bundesjustizminister hat nun Vertreter der Union und der Ampelfraktionen zu einem Gespräch nach Ostern eingeladen und dafür einen ersten unabgestimmten Vorschlag vorbereitet, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Wir haben einen entsprechenden Gesetzentwurf als Arbeitsdokument vorgelegt, über den wir nun gemeinsam sprechen und beraten werden. Aber das Ziel sollte schon sein, in dieser Legislaturperiode etwas hinzubekommen. Nach dem Vorschlag würde ins Grundgesetz aufgenommen, dass Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts bindend sind, es bei nur zwei Senaten mit je 8 Richtern bleibt, sowie der Dauer der Amtszeit der Richter und dem Ausschluss einer Wiederwahl. Das soll eine einseitige politische Einflussnahme auf das Gericht verhindern. Etwa durch die Wahl zusätzlicher linientreuer Richter oder ein Herabsetzen der Amtszeit, um unliebsame Richter loszuwerden.
Wir haben jetzt eine Diskussionsgrundlage und darüber, wie wir diesen wichtigen Schutz für das Bundesverfassungsgericht implementieren. Da haben wir eine große Offenheit. Wichtig ist, dass es passiert.
Es ist ein schlanker Gesetzentwurf, der nun als Gesprächsgrundlage dienen soll. Der komplizierteste Punkt fehlt, die Verankerung der Zweidrittelmehrheit für die Richterwahl im Grundgesetz. Damit wäre die Folgefrage verbunden gewesen, wie umgehen mit einer Fraktion, die mehr als ein Drittel der Stimmen hat und damit die Wahl eines Richters blockiert.
Die Kinder- und Jugendärzte in Deutschland fordern, die Krankschreibung von Kindern bei leichten Erkrankungen abzuschaffen. Damit solle ihnen unnötige Arbeit erspart werden, sagte der Präsident des Kinderärzteverbandes Hubmann der Ärztezeitung. Praxen seien als Verfolgungsbehörden der Arbeitgeberverbände denkbar ungeeignet. Berufstätige Eltern erkrankter Kinder unter 12 Jahren können sich von der Arbeit freistellen lassen. Bislang ist dafür ein ärztliches Attest nötig. Nach monatelangen Protesten von Bauern in Polen gegen Lebensmittelimporte aus der Ukraine haben sich die Ministerpräsidenten beider Länder zu Gesprächen getroffen. Die Regierungschefs Tusk und Schmihal suchten gemeinsam nach Lösungen. Die Landwirte sehen sich durch billigere Konkurrenz aus der Ukraine bedroht, weil die EU seit dem russischen Angriffskrieg die Waren zollfrei über die Grenze lässt. Auch Pläne, in bestimmten Fällen wieder Zölle zu erheben, haben die Bauern nicht beruhigt.
Es soll die große Schamoffensive sein zwischen Polen und der Ukraine. Zumindest verbal versuchen beide Seiten heute den Eindruck zu vermitteln, dass zwischen die Nachbarn kein Blatt Papier passt. Es gibt keine Macht auf der Welt, in der Ukraine, in Polen, die unsere Freundschaft und unsere Solidarität, unsere Zusammenarbeit untergraben könnte, insbesondere angesichts der Bedrohung durch die russische Aggression auf die Ukraine. Aber allein der Umstand, dass es Regierungskonsultationen gibt und das, obwohl sich die Ukraine im Krieg befindet, zeigt, dass es knirscht zwischen beiden Ländern. Hintergrund ist der sogenannte Getreidestreit. Seit Monaten protestieren polnische Bauern gegen den Import von billigerem Getreide aus der Ukraine. Es kam zu Ausschreitungen, zeitweise wurden Grenzübergänge zur Ukraine blockiert und tonnenweise ukrainisches Getreide vernichtet. Eine konkrete Lösung für den Getreidestreit konnten die Regierungschefs heute aber nicht vorweisen. Heute kann ich sagen, dass wir definitiv jeden Tag Fortschritte bei der Aufhebung der Blockade machen. Die Hauptsache ist jedoch, alle kritischen Probleme zu lösen, die zu solchen Blockaden führen.
Die Gespräche heute waren nur ein erster kleiner Schritt. Für die polnischen Landwirte waren sie eine Enttäuschung. Viele stehen kurz vor dem Bankrott. Sie fordern einen Stopp des Transits von Getreide durch Polen und ein Embargo auf weitere ukrainische Agrarprodukte. Ihre Proteste sollen weitergehen, auch wenn die künftig wohl kleiner ausfallen werden. Denn viele Landwirte sind jetzt auf ihren Feldern gebunden.
Der Kryptowährungsunternehmer Bankman-Fried soll für 25 Jahre ins Gefängnis. Der Gründer der pleitegegangenen Kryptobörse FTX war bereits im November für schuldig befunden worden, Kundengelder in Milliardenhöhe veruntreut zu haben. Nun setzte ein Richter in New York das Strafmaß fest. FTX war bis zum Zusammenbruch Ende 2022 eine der weltgrößten Handelsplattformen für Digitalgeld wie beispielsweise Bitcoin. Heute vor genau 70 Jahren fand ein Fußballspiel statt, das viel über die deutsche Nachkriegsgeschichte erzählt. Die Gegner bei der WM-Qualifikation, das Nationalteam der Bundesrepublik Deutschland und das Saarland. Aus heutiger Sicht klingt das kurios. Damals aber, nach dem Ende Nazi-Deutschlands, hatte Frankreich dem Saarland eingeschränkte Unabhängigkeit gegeben, inklusive eigener Nationalmannschaft. Erst später wurden die Saarländerinnen und Saarländer Teil der Bundesrepublik. Und so war das Spiel auch politisch aufgeladen.
53.000 begrüßten stürmisch die deutsche und saarländische Mannschaft, als sie sich im Ausscheidungsspiel um die Fußball-Weltmeisterschaft im Saarbrücker Ludwigsparkstadion gegenübertraten.
Die deutsche Mannschaft mit Fritz Walter war gegen das kleine Saarland natürlich der haushohe Favorit. Der spätere DFB-Präsident Hermann Neuberger, damals Chef des Saarländischen Fußballbundes, hatte als Trainer einen gewissen Helmut Schön verpflichtet, auf Empfehlung von Bundestrainer Sepp Herberger. Die deutsche Elf stand damals unter Druck. Eine Niederlage durfte man sich nicht erlauben. Bei einem Sieg der Saarelf hätte es in Paris ein Entscheidungsspiel gegeben. Im Vorfeld des Spiels gab es politische Querelen um Fahnen und Hymnen. Der saarländische Ministerpräsident Johannes Hoffmann und Bundeskanzler Konrad Adenauer stritten darüber, ob die Saarfahne aufgehängt werden darf. Der Kompromiss: keine Länderfahnen, nur die Fahnen der Fußballverbände und keine Hymnen, mit Ausnahme der niederländischen für den Schiedsrichter. Für Deutschland trafen zweimal Max Morlock sowie Hans Schäfer. Aber auch das Saarland erzielte einen Treffer.
Jetzt ist die Stimmung hier im Stadion groß. Der Ball liegt. Toni Turek steht unter der Querlatte des deutschen Tores. Martin läuft an. 3 Meter, 2 Meter, Schuss und Tor. Tor für die Saar.
Es war sehr gut, dass es so ausgegangen ist.
Wir sind ja auch Weltmeister geworden.
Ja, ja.
Und das war unsere...
Wir haben gegen den Weltmeister halt verloren.
Ja, ne? Unsere Genugtuung war, dass man überall sagen konnte, wir haben nur gegen den Weltmeister verloren.
Deutschland siegte mit 3:1 und fuhr zur WM. Es war die Grundlage für das Wunder von Bern.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 29. März.
Unter Tiefdruckeinfluss erwartet uns meist graues und teilweise nasses Wetter. Südlich der Donau sorgt Föhn dagegen für mehr Sonne und Wärme. Zu Beginn der Nacht gibt's in Alpennähe und im Nordosten noch einzelne Schauer, sonst teils wolkig, teils klar. Aber in der zweiten Nachthälfte breitet sich von Westen wieder Regen aus. Und der kann morgen besonders von Rheinland-Pfalz und dem Saarland bis nach Thüringen länger anhaltend und ergiebig sein. Im übrigen Land gelegentlich Sonne, die im Süden am häufigsten scheint. Am Niederrhein heute Nacht bis 8 Grad, in einigen Alpen Tälern leichter Frost. Auf den Nordseeinseln und in der Eifel morgen um 10, in Südbayern um oder knapp über 20 Grad. Am Samstag wieder viel Sahara-Staub, dabei in der Westhälfte stellenweise Schauer oder Gewitter, Richtung Osten freundlicher und deutlich wärmer. An Ostern dann oft unbeständig, zum Teil windig, aber es bleibt warm.
Um 23.15 Uhr hat Helge Fuest folgende Tagesthemen für Sie. Diskussion über die Zeitumstellung, gefangen in der Endlosschleife und eine Ikone. Baujahr 1974, der VW Golf wird 50. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.